Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag an alle Leute wieder da draußen nach einer erneut kurzen Pause, für die wir uns natürlich nochmal entschuldigen. Es läuft einfach nicht immer so wie geplant. Aber dafür kann ich schon mal sagen, sind wir nicht nur diesen Mittwoch, sondern direkt auch nächsten Mittwoch wieder am Start. Also es kommen jetzt quasi zwei Folgen direkt hintereinander als kleiner Ausgleich. Aber genau, das muss euch jetzt noch gar nicht interessieren, denn natürlich haben wir heute erstmal wieder eine wundervolle Folge. Aber zuerst, Danny, wollte ich dich mal fragen. Ich verfolge ja immer sehr angeregt deine Social-Media-Programme und du warst tatsächlich mal wieder privat einfach im Stadion.
Ja, jetzt gegen Köln, tatsächlich. Ja. Also, ja, ich war privat schon durchaus zwischendurch auch mal im Stadion. Es ist jetzt nur nicht, dass ich es jedes Mal bei Social Media erwähne. Es hatte jetzt halt vielleicht einen besonderen Anlass, aber ich bin durchaus auch mal häufiger privat noch im Stadion.
Okay, ja gut, ich dachte, das wäre dir nicht so oft vergönnt, zu Hause nicht arbeiten zu müssen.
Doch, das schon.
Ja gut. Wie fandest du es? Ich war auch da.
Drei Punkte sind drei Punkte. Solche Spiele musst du halt auch mal gewinnen. Also, ja, das ist halt, so wie ich es gesagt habe, es war jetzt nicht das überragende Fußballspiel, aber hey, zu null gespielt, der BVB, kennt man in dieser Bundesliga-Saison ja noch gar nicht. Alles gut.
Was haben deine Frauen gestern gemacht? Das habe ich gar nicht gesehen.
Die Frauen haben 12-0 gewonnen.
Okay, das ist natürlich deutlich souveräner.
Ja, stehen jetzt kurz vor der Herbstmeisterschaft.
Sehr gut. Dann, ja, wenn wir schon beim Thema Frauenfußball sind, dann würde ich sagen, holen wir auch mal unsere heutige Gästin dazu. Die kommt aus dem Norden Deutschlands und zwar aus dem wundervollen Bremen. Und wir begrüßen recht herzlich Katharina Schichtel.
Moin, servus.
Ist Schichtel eigentlich richtig?
Ja, also bei uns in Tirol sagt man halt Schichtel, aber so hier, ja, in Deutschland ist eigentlich schon meistens Schichtel sozusagen. Ja, wird so ausgesprochen.
Wir haben auch schon gehört, Moin und Servus, es ist gleich beides immer. Du kannst dich noch nicht ganz entscheiden, was es dann wird oder ist.
Ja, genau. Also manchmal ist es einfach das Moin und dann kommt halt trotzdem einfach mal wieder dieses Servus raus, was man so drin hat und dann verknüpfe ich beides eigentlich immer. Das passt ganz gut.
Hattest du denn heute am Feiertag auch frei oder habt ihr trotzdem trainiert?
Ja, hier in Bremen, da ist kein Feiertag.
Ah, okay.
Genau, das war für mich am Anfang auch ja, sehr ungewohnt, aber mittlerweile bin ich ja schon lange hier. Und ja, also wir hatten heute Vormittag schon Regenerationstraining und ja, morgen dann frei und dann am Mittwoch startet sozusagen, ja, geht's weiter am Platz.
Das müssen wir aufklären, Markus, es ist der Montag, an dem wir gerade aufzeichnen und hier in Nordrhein-Westfalen, wo wir ansässig sind, da ist Feiertag. Wie hast du den denn genutzt, wenn du schon so fragst?
Ja, natürlich mit Kuchen.
Natürlich.
Wir waren bei Herr Liebig, haben Kuchen geholt, aber ich glaube, wir mussten ungefähr eine halbe Stunde warten. Das war echt ein bisschen nervig. Also es war, glaube ich, der einzige Laden, der gefühlt auf hatte. Und dann war die Bestellung vor uns so lang, dass der Kuchen, den wir bestellt hatten, dann, als wir dran waren, auch nicht mehr da war. Und dann mussten wir nochmal, aber naja, es war natürlich trotzdem lecker. Und zur Podcast-Vorbereitung habe ich natürlich auch genutzt, intensivst.
Sehr gut.
Und du?
Mit Ausschlafen. Ein Gefühl, was ich gar nicht mehr kenne in den letzten Wochen. Und habe es tatsächlich mit Ausschlafen genutzt. Dann ausgiebiges Frühstück.
Was heißt Ausschlafen bei dir so richtig?
Zweistellig.
Okay. Na gut, das kommt auch selten vor.
Das kommt wirklich selten vor. Ich muss dazu sagen, dass, wie du weißt, als großer Football-Nerd habe ich natürlich wieder sehr, 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 sehr lange bin ich wach geblieben und sehr, sehr, sehr spät ins Bett gekommen. Daher, auch wenn ich nach 10 Uhr aufstehe, waren es dann auch höchstens mal 7 Stunden Schlaf, aber mein Gott, was man nicht alles macht, ne, für seine Leidenschaft.
Ja, man kann unseren ZuhörerInnen auch mal sagen, dass du auch in einem wundervollen Green Bay Packers Outfit hier sitzt. Also man, ja, die Liebe ist erkennbar.
Ja, ja.
Ja, Katharina, bevor wir zum gestrigen Spiel auch ein bisschen kommen, wollen wir dich natürlich auch erstmal ein bisschen persönlich wieder kennenlernen. Und wir starten traditionell mit der Frage, man nennt mich auch, hast du einen Spitznamen?
Ja, Kathi. Also ganz klassisch, ja, hier im Norddeutschen sagt man immer Kathi und bei uns zu Hause ist halt Kathi. Also ist die Betonung ein bisschen anders da, und aber ja, Kathi eigentlich.
Okay. Zweite Frage, tagsüber trifft man mich hier. Was unternimmst du denn in Bremen privat?
Ja, ich gehe gern spazieren, auch im Bürgerpark. Der, ja, ist sehr groß, sehr grün. Das erinnert mich oft dann auch ein bisschen an zu Hause, weil es einfach dann ja, nicht in der Stadt ist sozusagen. Und ja, manchmal auch gehe ich gern Kaffee trinken. Ja, solche Sachen meistens.
Ja, ich denke, es gibt auch schlechtere Städte in Deutschland, wo man hinwechseln kann, oder? Also ich bin auch großer Bremen-Fan.
Absolut. Ich mag einfach, dass es nicht zu groß ist, weil ich halt, ja, ich komme aus Österreich, aus Tirol, und da komme ich aus einer kleinen Gemeinde, und ja, da kennt sich jeder gefühlt. Und Bremen passt halt irgendwie auch ganz gut, weil es klein ist, man kann mit dem Fahrrad gut überall hinkommen, und ja, mittlerweile ist auch hier so, dass man, ja, selbst die Kassiererin an der Kasse kennt man halt jetzt einfach schon und ist auch schon, ja, wie so ein bisschen wie ein Dorf geworden ist für mich, muss ich sagen.
Sehr gut. Was sind denn bei dir vielleicht noch andere Sportarten außer Fußball?
Ja, im Sommer zum Beispiel gehe ich richtig gerne wandern zu Hause, also in den Bergen. Ja, da bin ich auch, wie gesagt, groß geworden, und auch wenn ich dann immer wieder zurückkomme, verbringe ich sehr gerne meine Zeit dort. Und im Winter natürlich Skifahren oder Rodeln, das darf natürlich da nicht fehlen. Da muss man einfach auf die Piste, das ist schon, was ich auch gerne mache.
Also bist du mehr der Berg- als der Strandurlauber?
Also Heimaturlaub ist für mich eben dieses Zuhause, die Berge sozusagen, aber im Sommer gehört schon auch mal eine Woche Strand dazu, einfach Sonne tanken, das ist auch wichtig. Und eher Bergurlaub ist sozusagen mein Heimaturlaub, würde ich sagen.
Okay. Mein liebstes Buch, hast du ein Lieblingsbuch?
Oh, also jetzt nicht direkt, ich bin jetzt auch nicht so der Lesetyp. Lieblingsbuch, würde ich eigentlich fast sagen, mein Notizbuch, weil da alles Wichtige drinsteht und eigentlich das Buch, was ich am meisten benutze eigentlich.
Aber gut zu hören. Das heißt, ich bin auch noch einer, man nutzt noch das Notizbuch. Die heutige Generation nutzt ja alles nur im Smartphone und schreibt da alles rein. Du bist also eine, die auch noch wirklich ein Notizbuch hegt und pflegt?
Ja, schon. Also ich mag das einfach, den Stift auch in der Hand zu haben und auf Papier das zu haben. Natürlich macht man auch viel mit dem Handy, aber ja, ich mag das einfach, noch Papier und Stift einfach in der Hand zu haben, wie gesagt, ja.
Frage an euch beide, wie ist das wirklich so Termine, weil ich stehe oftmals vor der Diskussion auch hier privat, jetzt schreib dir den Termin endlich in dein Handy, da kriegst du auch eine Erinnerung. Aber ich bin so einer, der ist immer noch eher mein kleines, ich habe halt so einen Kalender noch, wo ich meine Termine reinschreibe. Ich bin halt noch oldschool. Wie sieht's bei euch aus, Termine ins Smartphone oder in Kalender?
Bei mir ist eigentlich beides. Also so wichtige Sachen werden schon ja, mit Stift notiert, wenn sie zu kleine Sachen sind, dann auch im Handy kurz. So ein Mix aus beiden, aber ja, wie gesagt, dieses Altmodische gehört einfach noch zu mir.
Ja, ich bin irgendwie nicht ganz so gut mit Terminen manchmal, muss ich sagen. Und deswegen wurde ich irgendwann auch dazu genötigt, das in den gemeinsamen Handykalender zu schreiben. Ja, weil ich dann gerne mal was vergessen habe oder ja, dann irgendwie mich verabredet habe, wenn irgendein Familiengeburtstag und so anstand. Und jetzt muss ich immer vorher den gemeinsamen Kalender checken, bevor ich was weitergebe. Kommen wir zur nächsten Frage. Mein Lieblingssportler oder meine Lieblingssportlerin muss nicht Fußball sein.
Wem ich sehr beeindruckend fand oder finde, ist Marcel Hirscher. Also er ist jetzt nicht mehr aktiv, aber in seiner aktiven Zeit ja, fand ich das ja, bewundernswert, wie konstant er einfach immer wieder seine Leistung gebracht hat und auch ja, diesem Druck standgehalten hat und immer quasi performt hat, auch mental und auch körperlich, wie er sich da entwickelt hat und da wirklich diesen Ehrgeiz immer hatte, immer gewinnen zu wollen.
Ich muss tatsächlich nachfragen, wer ist das?
Österreichischer Skifahrer.
Ah, okay.
Alles andere als ein Skifahrer oder Skispringer hätte mich jetzt auch gewundert, aber Marcel Hirscher ist quasi so, wenn du, es gab halt Lance Armstrong und Jan Ullrich und so, es gibt meinetwegen Roger Federer und Rafael Nadal und es gab halt Marcel Hirscher und Felix Neureuther. Das war so ungefähr so die Rivalität, aber auch beide sehr, sehr gute Freunde und das war immer wunderbar zu beobachten und so schön auch im Sport, wie Sport auch verbinden kann, dass eigentlich zwei, ja eigentlich waren die beiden gerade im Slalom, ich will nicht sagen die Dominierenden doch, aber Marcel Hirscher schon und die haben sich gegenseitig rausgefordert, aber unfassbar auch gut befreundet, war immer schön zu sehen, hat immer sehr viel Spaß gemacht, war auch mal gute Stimmung immer bei den Rennen dann, ja. Oftmals muss man zusagen, das bessere Ende für Marcel Hirscher.
Nee, und das war auch, finde ich auch immer klasse zu sehen, wie sich, wie du meintest, da Freundschaften auch entstanden sind und dann auch ja im Rennen einfach die Konkurrenz und dann, wenn das Rennen vorbei ist, ist es trotzdem wieder das Gemeinsame und für was die halt einstehen, für den Skisport sozusagen und da das voranzubringen. Und was aber auch interessant war, dass es hätte auch ein Skispringer sein können, denn tatsächlich habe ich früher auch ja, hinterm Haus bei meiner Oma, da war so ein kleiner Hang und da haben wir halt selber immer eine Schanze gebaut und sind da wirklich Ski gesprungen. Und dann in der Nachbargemeinde war wirklich so, ja, eine kleine Schanze. Und ich meinte zu meinem Papa, ich würde da gerne mal hin. Und dann habe ich einen richtigen Rennanzug bekommen, richtige Schuhe und Ski und bin dann wirklich ja, vor so einer 25-Meter-Schanze gesprungen, weil ich da einfach, ja, ich habe das im Fernsehen gesehen und wollte das dann auch selber so nachmachen und habe das dann wirklich ein, zwei Jahre, ja, jetzt nicht ganz professionell, aber schon halt immer wieder ein bisschen trainiert. Und ja, mein weiterer Sprung war dann wirklich, glaube ich, 21 Meter und das war dann schon auch ein tolles Gefühl. Aber irgendwann musste ich mich dann zwischen eben Skispringen und ja, Fußball entscheiden und dann ja, ist es bekanntermaßen der Fußball geworden.
Sehr schöne Geschichte. Ich bin auch also groß. Das war immer so eine Sache. Ich habe das natürlich auch mal als Kind wahnsinnig geliebt. Natürlich, du bist natürlich auch groß geworden damit, Sven Hannawald und Martin Schmidt aus deutscher Sicht und so. Vier-Schanzentournee. Ich meine, gut, bei dir da vor der Haustür ist es ja fast gewesen dann. Und das war immer so, boah, ich würde auch mal gerne wissen, wie das ist. Und das ist total faszinierend. Und war auch mal so, ich sag, einmal so einen Skisprung machen. Aber ich war dann auch letztens noch in wo war das jetzt hier? In Villingen auf der Schanze und auch mal oben da gestanden. Nö. Also da, boah, Chapeau, die sich da runterstürzen, das ist Wahnsinn. Aber es muss wahrscheinlich auch ein ultra geiles Gefühl sein, wenn du in so eine Menge da reinfliegst. Und ja, schön. Ja.
Ja, in Willingen war ich auch schon ein paar Mal live und ich fand auch einfach immer, die Stimmung ist so überragend einfach. Das ist echt so ein cooles Sportevent. Das macht schon richtig Spaß. Aber ich habe mich das auch schon oft beim Skispringen gefragt, so wie, also wann man dann seinen ersten Sprung von so einer Schanze macht. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man mit diesem Sport anfängt. Und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo du das erste Mal so ein Ding da runterfahren musst. Das ist schon irgendwie verrückt.
Ja, es war, am Anfang machst du es halt mit deinen ganz normalen Alpinskier. Also du bist fest auch in der Bindung und springst dann auch von kleinen Hügeln sozusagen. Und dann auch von der Schanze bin ich das erste Mal dann auch mit den Alpinskiern gesprungen. Und dann tastest du dich erstmal langsamer ran mit, weil du hast ja mit den Skisprungski hast du ja gar keine Kanten und bist gar nicht fest in der Bindung. Das sind die Erfahrungen, wo du denkst, oh, es ist auf einmal ganz anders da. Dann fährst du am Anfang einfach nur den Auslauf sozusagen herunter, um das Gefühl zu bekommen. Das war auch ganz interessant. Ich so, hä, was soll ich da jetzt runterfahren? Aber einfach, um sich daran zu gewöhnen. Und dann, ja, das erste Mal dann mit richtigen Anzug und Skiern war schon was Besonderes, weil man dann auf dem Balken sitzt und denkt, wow, okay, cool. Und doch hinten die Bindung ja dann auch mitgeht sozusagen. Das war dann schon ein cooles Erlebnis.
Glaube ich. Ja, spannend. Gut, dann kommen wir doch vom Skispringen vielleicht mal zum Frauenfußball. Und dann müssen wir natürlich auch ganz kurz über das Pokalspiel reden. Ihr habt gestern gegen Sand gespielt, knapp 1-0 verloren. Ja, das Tor einfach ein gut gespielter Konter, würde ich sagen. Starker Pass auch in der Situation. Wie hast du das Spiel sonst wahrgenommen?
Ja, gegen Sand sind immer sehr, sehr umkämpfte Spiele. Also, ja. Es war schade, also wir haben alles versucht, es ist einfach nicht gelungen uns, ja, wir wollten unbedingt ein Tor schießen, aber es hat einfach nicht geklappt. Ich denke, dass wir schon auch gute Ballstaffetten hatten, aber ja, vom Tor einfach nicht konsequent genug waren und wie gesagt, dann auch ein Konter, für die halt eben dann auch reichen kann und dann ein Spiel eben so eben auch ausgehen kann und ja, es ist natürlich schon sehr schade ist, aber man muss es natürlich jetzt auch schnell abhaken und das Bestmögliche jetzt daraus ziehen, um dann nächste Woche oder sozusagen am Sonntag ja dann im Ligaspiel ja besser abzuschneiden.
Tore ist ja allgemein diese Saison so ein bisschen ein Problem bei euch. Ihr steht jetzt erst bei 2 Toren nach 6 Spielen, auch in der Liga. Woran hapert es da im Moment vorne so ein bisschen?
Ja, wie gesagt, ja, dass wir auch, es ist jetzt nicht so, dass wir nicht die Tore schießen wollen, sondern dass wir vielleicht die Chancen noch konsequenter ausspielen und noch konsequenter ja, wenn man so sagen kann, diese Torgeilheit noch mehr entwickelt und wie gesagt auch aus Standards, wenn man jetzt aus dem Spiel nicht viele Möglichkeiten hat, auch aus den Standard einfach noch konsequenter ja, die Chancen nutzen.
Ihr spielt ja jetzt bald dann, der nächste Gegner ist ja jetzt direkt wieder Sand. Ist das dann irgendwie ein Vorteil, wenn man jetzt schon mal gegen die gespielt hat? Oder kann man da jetzt was mitnehmen, was nächstes Mal anders laufen muss?
Ja, ist natürlich eine besondere Situation, wenn du innerhalb einer Woche zweimal gegen den gleichen Gegner spielst. Ich denke schon, dass man ja auch einiges mitnehmen kann, auch natürlich auch gut analysieren muss, damit es halt nächste Woche dann, ja wie gesagt, erfolgreicher einfach wird. Und aber wie gesagt, schon eine spannende Konstellation, dass man, ja, klar hat man jetzt alle Karten auf den Tisch gelegt oder nicht, oder wie geht man die Taktik im Pokal an, wie geht man die Taktik in der Liga an, und ich glaube, dass es auch am Sonntag dann wieder, ja, auch wieder ein sehr umkämpftes Spiel wird, und diesmal geht es um die 3 Punkte, gestern war es ums Weiterkommen, und jeder kennt die Situation auch in der Liga, und ich glaube, dass es da auch wieder sehr, sehr, sehr spannend also wird.
Ist ja so ein Ding, wir haben das, glaube ich, letztes Jahr, ich glaube, war das, wo die beiden Mädels von Turbine Potsdam da hatten, das ist ja oftmals so, wo ich glaube, da war auch dann Potsdam, hat auch zweimal in einer Woche den gleichen Gegner, dass man dann oftmals dann plötzlich ein ganz anderes Spieler hat. Also ich glaube, es war im Pokal, waren irgendwie 9 Tore und später war es dann irgendwie nur ein Tor, weil man sich halt schon ein Stück weit kennt. Aber es ist ja, glaube ich, generell so, wenn ihr gegen Sand spielt, das ist immer sehr, sehr umkämpft, und ich klammere jetzt mal das 6-1 letzte Saison aus, aber ansonsten war es, ihr habt das letzte Heimspiel, das nehmen wir mal als positiv mit, 1-0 gewonnen gegen Sand zu Hause. Und dann, ja, ich möchte ja fast sagen, und zweijährlich grüßt das Pokalmurmeltier Bremen gegen Sand. Du lachst schon, du weißt, das ist jetzt in den letzten Jahren immer für Sand ausgegangen, aber immer 0-1, 0-2, jetzt wieder 0-1. Also ist dann wahrscheinlich genau dieses Spiel, ja, wo dann ja, dieses eine Tor schon entscheiden kann.
Absolut, also das sind Nuancen, die halt dann auch, wie gesagt, so ein Spiel entscheiden können. Du musst eigentlich 90 Minuten wach sein und, ja, wie gesagt, eine Aktion und du ja, bist nicht voll auf dieser Höhe, kann eben, wie gesagt, dieses Spiel entscheiden oder ein Spiel dann in eine Richtung auch lenken. Wir hatten ja auch gestern, glaube ich, die erste Chance. Wenn die auch reingeht, dann gehen wir 1-0 in Führung, dann weiß man auch nicht, wie sich das Spiel entwickelt. Also es ist schon immer, glaube ich, der, was auch das Tor schießt, ist dann ein bisschen leicht im Vorteil und wie gesagt, immer eigentlich sehr brisante Duelle einfach, weil es auch ja, Pokal oder halt jetzt auch in der Liga ja, Abstiegskampf sozusagen ist und wie gesagt, beide einfach da alles reinlegen wollen.
Ich würde genau darauf nochmal gleich zu sprechen kommen, über diese Nuancen und gerade das Thema Abstiegskampf. Ich weiß nicht, Markus, wollen wir noch kurz mal den Pokal rund machen, wenn wir schon angesprochen haben, die anderen Ergebnisse, dann können wir da einen Haken hintermachen und danach auf die Bundesliga kommen.
Ja.
Weil gab ja auch da wieder weitere sehr spannende Spiele, viel, was zu erwarten war, aber auch ja, viel Spannung drin gewesen.
Dann, genau, am 30. war schon Karlsruhe gegen Jena 1-3. Bayern 4-2 gegen Frankfurt gewonnen.
Revanche geglückt für die Niederlage in der Liga.
Ja, das stimmt natürlich. Siegen 0-9 verloren gegen was ist SVHU?
Hennstedt-Ulzburg.
Ah, okay. Potsdam gegen Köln 2-0. Der Hamburger SV verliert ganz knapp gegen Essen mit 0-1. Leverkusen-Hoffenheim gegen die Verlängerung. 5-4 am Ende.
Im Elfmeterschießen.
Im Elfmeterschießen. Und genau, Freiburg gegen Wolfsburg ist dann heute Abend tatsächlich erst, also 2 Stündchen nach unserer Aufnahme ist dann heute Abend noch ein Spiel.
Genau. Soweit der Pokal. Und jetzt kommen wir mal auf die Liga zu sprechen. Kadi, wenn ich jetzt mal auch auf die Saison schon blicke und ich jetzt mal wirklich die Niederlagen ausklammere und am Ende geht es darum, die Punkte für euch zu holen gegen die direkten Konkurrenten. Und wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, ist es ja fast, kann man schon sagen, fast, kannst du die Tabelle fast teilen. Da sind dann halt vorne Bayern, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Hoffenheim, Potsdam. Die haben 15 bis 12 Punkte und zwischen Platz 6 und Platz 7 sind schon 7 Punkte Abstand. So, Essen, Freiburg, Köln, Bremen, Jena, Sand. Und wenn man jetzt schon eure Spiele guckt, die ihr schon hattet, ist da ein 1-1 gegen Jena, wo ich mir sicher bin, dass ihr euch da mehr erhofft habt. Aber dann auch das wollen wir nicht vergessen, am letzten Spieltag, das 1-0 gegen Essen zu Hause. 1-1, 1-0, wir sehen ganz knappe Ergebnisse. Was sind denn diese Nuancen, die du eben angesprochen hast, um auch mal so ein Spiel dann positiv zu erzwingen für sich? Also worauf kommst du an, dass diese Nuancen, das Pendel halt für einen selbst ausschlägt?
Ja, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf das Essensspiel gehe, es war ja ein Abendspiel, es war Flutlicht, es war ja eine tolle Atmosphäre und wer das Spiel auch gesehen hat, wir hatten am Anfang auch Glück, Essen hätte auch in Führung gehen können. Ich glaube, dieses Glück, diese Nuancen, das muss man sich eben dann auch ein Stück weit erarbeiten. Es war dann ein unglaublicher Team-Spirit auf dem Feld zu spüren, da geht was, wir wollen das heute ja auf unserer Seite reißen. Dann wie auch gesagt, dass man auch mal dreckig und auch durch den Standard dann auch mal so ein Spiel einfach ja entscheiden muss sozusagen und dann auch bis zum Schluss einfach daran glaubt und auch ja darum kämpft, unbedingt diese 3 Punkte mitnehmen zu wollen und natürlich auch so wenig Fehler wie möglich zu machen, weil ja, wie gesagt, das Tor war dann auch zum Standard und dann war auch klar, natürlich wollen wir weiter mutig nach vorne spielen, aber schon auch mit Mann und Maus einfach alles verteidigen, um einfach diese 3 Punkte hier in Bremen zu lassen. Und das war für uns schon richtig cool, dieser Sieg. Wie gesagt, im Freitagabendspiel finde ich nochmal, ja, hier in Bremen einfach hat das auch eine gewisse Bedeutung, auch mit dem Flutlicht und das war schon extrem, extrem wichtig für uns und auch diesen Spirit und auch mal glücklich und dreckig zu gewinnen, gehört einfach auch dazu und das nimmt man dann auch sehr gerne mit.
War schon früher, als ich noch im Weserstadion war, wenn das Flutlicht anging im Weserstadion, waren die Wunder von der Weser relativ häufig. Also das, wie du schon sagst, ich glaube Flutlicht und Bremen, das hat was, ja.
Ja, absolut. Also wir trainieren auch 2-mal in der Woche ungefähr auch um diese Uhrzeit und dann ja kennt man das halt auch, wenn man halt abends trainiert und so war das wirklich für uns ja alles angerichtet, kann man so sagen. Und umso glücklicher waren wir dann, dass wir das auch ja unsere Leistung bringen konnten und wie gesagt die 3 Punkte hier behalten konnten.
Ja, wo du glücklich hast ja gerade schon gesagt in dem Spiel. Ich glaube, das ist im Abstiegskampf wirklich manchmal so sehr entscheidend, dieses wirklich mal ein bisschen Glück und ein bisschen Pech haben. Da Essen köpft ja auch kurz vor Schluss einen halben Meter nochmal am Tor vorbei. Wenn der reingeht, sieht das wieder anders aus, ne? Aber der geht halt nicht rein und das muss man halt auch einfach mal haben, das Glück da unten.
Absolut. Also wie gesagt, dann in anderen Spielen geht der rein oder bist du nach 3 Minuten schon 1-0 hinten, was auch in dem Spiel möglich wäre, aber dann geht er ein paar Zentimeter vorbei und dann trotzdem ja musst du immer weitermachen und ja, ist dann umso schöner, wenn man dann auch dafür belohnt wird.
Kleine Parallele zu den BVB-Männern, die wir am Anfang hatten, die haben am Wochenende zum ersten Mal 0 gespielt. Für euch war das Spiel gegen Essen auch das erste Spiel 0. Vor dem Hintergrund, und das betrifft dich dann ja auch ein Stück weit direkt, dass ihr in der letzten Saison schon die Defensive mit den meisten Gegentoren hattet, aktuell auch noch die Defensive mit den meisten Gegentoren habt. Gut, da sticht natürlich das 0-8 gegen München noch sehr hinaus, aber trotzdem, wie wichtig war es dann auch für euch, für dich auch mal den Laden hinten dicht zu halten?
Absolut. Also ja, wenn du Verteidiger bist, dann bist du so wirklich... Also willst du eigentlich alles verhindern. Also da, ja, das ist schon richtig gut, auch für unsere Torfrau, eigentlich für das gesamte Team, weil bei uns ist es wichtig, dass vom Sturm bis hinten alle einfach mitverteidigen, weil ich sage immer, der Stürmer ist der erste Verteidiger und wenn die auch gut anlaufen, dann ist es für uns auch hinten einen Ticken einfacher, auch noch besser zu verschieben und da brauchen wir halt immer auch sehr eine hohe Intensität, um ja, da die Kompaktheit einfach zu haben. Und wie gesagt, einfach 0 ist einfach dann auch für eine Abwehrspielerin, ja, tut das schon gut, nachdem man halt vorher schon viele Tore bekommen hat, oft auch einfache Tore, aus denen wir einfach auch immer wieder lernen müssen, dass einfach dann, wie gesagt, kleine Fehler werden halt direkt bestraft. Und das müssen wir halt versuchen, jetzt immer weiter abzustellen, um, ja, wie gesagt, weniger Tore zu bekommen.
Kurzer Einschub, den ich heute auf jeden Fall noch anbringen muss. Wenn du schon sagst, die Stürmerin ist die erste Verteidigerin, warum läuft eine Verteidigerin bei Werder Bremen mit der Rückennummer 9 auf? Das kannst du uns doch jetzt mal erklären. Wie kam es denn dazu?
Das war eigentlich, Das war eigentlich ganz spannend, als ich hierher kam, waren die Nummer frei und ich habe die einfach bekommen. Also ich habe mir die gar nicht eigentlich ausgesucht, sondern die meinte, ja, die Bahnnummern sind frei, du bekommst die neuen. Und ich so, okay, dann sage ich da jetzt nicht nein dazu, musste mich auch anfreunden und seitdem ja, ist die Nummer 9 und Bremen einfach ja, mit mir verbunden sozusagen.
Aber die haben dich schon als Verteidigerin verpflichtet und dachten nicht, boah, die holen wir, das ist eine gute Stürmerin, die ist groß, die packen wir vorne rein.
Nee, also ich habe dann auch im Mittelfeld gespielt oder halt hinten, aber ja, also als Stürmerin eigentlich nie. Für die letzten 10 Minuten vielleicht mal, wenn ich nach vorne muss, dann passt die Nummer auch zu mir, aber ja, es war eigentlich gar nicht bewusst, sondern es war, die habe ich bekommen und dann dachte ich mir, okay, sage ich jetzt auch nicht nein und seitdem ist einfach die 9 sozusagen.
Welche Nummer hast du in Innsbruck?
Die 16.
Okay.
Dort, da war auch die frei, die habe ich dann bekommen und war auch ja, ganz cool und hat jetzt auch bei Bremen keine Wunschnummer und deswegen ja, wurde es, glaube ich, eben weil die frei war, zugeordnet und seitdem ja, ist es die 9.
Ja, ist auch eine schöne Nummer, die 9.
Absolut.
wie ist das eigentlich, weil du gesagt hast, ihr müsst vorne dann die Dinge auch noch mehr machen. Also merkt man auch so ein bisschen, wenn der Druck da steigt, dass das auch schwieriger wird, weil man das Tor da manchmal irgendwie auch zu sehr erzwingen will?
Ja, ich glaube, dass ja wir alle einfach auch, wenn wir als Verteidiger, wenn wir natürlich mit dem Standard, bei den Standards mit nach vorne gehen, einfach ja, wir die Tore machen wollen. Und klar ist es dann auch so, wenn es knapp steht, dann überlegst du vielleicht schon nochmal mehr. Und wenn du weißt, ja, dass wir jetzt gerade noch nicht so viele Tore geschossen haben, hilft uns ja eigentlich auch jedes Tor noch selbstbewusster zu werden. Und da arbeiten wir auch im Training, dass wir ja einfach noch konsequenter einfach die Tore machen wollen.
Du hast ja auch schon das ein oder andere Tor geschossen in deiner Laufbahn, du bist ja schon da auch gefährlich mit vorne. Ist es trotzdem, macht es mehr Spaß, dann die Null zu halten und geil zu verteidigen, oder ist das Tore-Schießen trotzdem schön für dich auch?
Also ich muss schon sagen, dass als Verteidiger ich schon für mich die Null einfach schon auch extrem wichtig ist und so. Natürlich ist das Tore-Schießen auch etwas Besonderes, aber ja, wenn ich meinen Hauptjob halt sehe, auch in der Abwehr, dann willst du einfach verteidigen. Dann ist es für mich auch so, wenn ich eine geile Grätsche mache oder jemand anderen eine geile Grätsche, dann kann ich das auch feiern eigentlich wie ein Tor, weil wenn du damit ein Tor verhinderst, hilfst du ja auch der Mannschaft extrem. Und deswegen ist natürlich beides schön, aber als Verteidiger ist schon auch die Null, finde ich, sehr wichtig.
War dein schönstes Tor das in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt mit?
Ja, das kann man so sagen, gegen Duisburg.
Das können wir vielleicht, wer es nicht gesehen hat, vielleicht kannst du es aber nochmal kurz schildern. Das ist durchaus nochmal wert, geschildert zu werden.
Ja, es war sehr speziell. Ich glaube, es war eine Ecke, wurde dann abgefälscht, nochmal rausgelegt zu Magi. Sie hat die Verteidigerin ins Leere laufen lassen und ich stand vorne noch in der Mitte. Sie hat den Querpass gespielt und ja, ich stand dann richtig und habe ihn dann mit der Hacke ins Tor gemacht. Das war schon, ja, Seltenheit, aber es war wirklich, wirklich schön und hat mich auch sehr gefreut, dass wir da dann 1-0 in Führung gegangen sind.
Zumal am Ende dann sicherlich auch, weil dieser Sieg hat dann letztlich auch den Klassenerhalt bedeutet, wahrscheinlich dann doppelte Freude darüber.
Absolut. Also das war schon auch ein spezielles Spiel, wo wir auch kurz vor Schluss eigentlich wieder ja, Glück hatten, dass da auch nicht der Kopfball reingegangen ist, sonst wäre es auch 2-2 gestanden. Aber es war auch wieder sehr umkämpft und auch sehr emotional dann, muss man schon sagen. Und ja, hat mich natürlich auch sehr gefreut, mit dem Tor der Mannschaft helfen zu können.
Du hast ja mit Bremen auch Auf- und Abstiege schon erlebt. Was ist die geilere Party, den Abstieg zu verhindern oder der Aufstieg?
War es schon beides sehr besonders, auch beides anders, aber ich finde, man kann es gar nicht so vergleichen. Natürlich ist ja die Klasse zu halten, glaube ich, ja, ein anderer Druck als wie der Aufstieg. Beim Aufstieg, da bist du auch gefühlt auch immer der Favorit. Du musst immer gewinnen und musst auch konstant deine Leistung bringen, um dann wieder hochzukommen. Aber ich würde jetzt fast sagen, dass der Klassenerhalt das Geilere ist. Einfach weil es brutal intensiv ist und auch ja, schon so viel Arbeit dahinter steckt und einfach, ja, in der ersten Liga zu bleiben und erste Liga zu spielen, einfach geil ist.
Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wir steuern auch auf die halbe Stunde schon zu. Unsere erste kleine Interview-Challenge. Wir haben 2 Stück vorbereitet, immer kurze, knackige. Und ich starte jetzt mal mit kurzen Entweder-Oder-Fragen. Du musst dich immer für eins entscheiden und eins klang gerade schon mal an. Und jetzt frage ich, du hast ja schon mehrere Aufstiege erlebt. Aufstieg 2015 oder Aufstieg 2017?
Ich würde sagen 2015.
Weil ich frage nach, weil ich spontan hätte ich vielleicht 2017 gesagt, weil da seid ihr Meister geworden, Erster, deutlich bessere Bilanz, aber du kannst mich jetzt widerlegen.
Weil es das erste Mal war. Es war das erste Mal dieses Erlebnis. Klar, 2017 auch toll, wie du das angeklungen hast mit bessere Gesamtsituation, aber das erste Mal ist schon was Besonderes, muss ich sagen.
Das ist verständlich. Dann auch klang schon an, musste ich entscheiden, Skifahren oder Wandern?
Dann nehme ich das Skifahren.
Und dann wahrscheinlich ähnlich Après-Ski oder Karneval?
Da muss ich mich für den Après-Ski entscheiden.
Musst du? Ähnlich Interview habe ich gesehen, nachfragen muss ich jetzt Pinguin oder Giraffe?
Dann nehmen wir den Pinguin, weil das mein Lieblingstier ist.
Warum ist der Pinguin ein Lieblingstier?
Weiß ich schon, als Kind auf mochte ich das einfach, dieses Schwarz-Weiße und dieses Umgewatschle, einfach dieses Süße, das mag ich einfach.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe mal bei unserem BVB Kids Club Zootag in Münster mal eine Pinguinwanderung gesehen. Hat mich umgehauen. Ich fand es ist so faszinierend, wenn die alle hintereinander am Watscheln sind und großartig. Kann ich verstehen. Und eins habe ich noch, wir werden nochmal kulinarisch. Tiroler Speckknödel oder Bremer Fischbrötchen?
Da muss ich ganz klar bei den Speckknödel bleiben.
Das ist aber, das wäre jetzt auch mal generell, um dann die Überleitung zu schaffen. Es ist ja schon, du hast gesagt, du kommst Tirol, Berge und dann ins Bremer Flachland. Du bist jetzt schon seit 2013 da, scheinst dich also doch ganz gut adaptiert zu haben, also dich gut eingelebt zu haben, obwohl es dann doch schon viele Unterschiede gibt und ich auch immer mal wieder auch raushöre bei dir, dass du auch immer wieder gerne noch zu Hause bei der Familie bist.
Absolut. Also wie gesagt, als ich da nach Bremen kam, war schon okay, sehr flach und dann wird hier auch sehr schön gesprochen. Das war für mich auch das erste Mal, wo ich mich dann auch beim Sprechen mehr bemühen musste, sozusagen. Zu Hause hast du einfach so geredet, wie der Schnabel halt wächst, auch im Dialekt sozusagen. Jeder hat dich verstanden und das war hier dann schon auch ganz spannend, weil ich auch teilweise dann hier Wörter benutzt habe im Dialekt und ich dann erstmal rausfinden musste, wie sagt man eigentlich auf Hochdeutsch. Das war auch im Training einmal eine ganz, ganz witzige Situation. Da hatten wir dann ein Testspiel und ich fragte den Trainer so, ja, spielen wir in Dressen oder in Trainingsgewand? Und er guckt mich an so, hä, was meinst du? Und ich so, oh, wie sagt man denn auf Hochdeutsch? Ah, spielen wir in Trikots oder in Trainingsklamotten? Und das war halt dann auch ganz, ganz witzig, so die feinen Unterschiede sozusagen. Aber nein, das stimmt schon, dass ich auch sehr, sehr gerne auch zu Hause bin. Ist leider sehr selten, dass nicht so oft möglich ist, aber im Winter, im Sommer, schätze ich es jetzt umso mehr, wie schön es eigentlich auch zu Hause ist. Wenn du die Berge eigentlich immer um dich herum hast, dann ist es für dich, das gehört einfach dazu. Und als ich dann die erste Male nach Hause gefahren bin und dann auch wieder die Berge gesehen habe, wie mächtig die einfach sind, da habe ich dann noch mehr die Bedeutung erfahren, wie toll das eigentlich ist. Aber gleichzeitig auch, wenn ich wieder hier nach Bremen komme, auch da einfach die andere Landschaft auch zu genießen sozusagen. Also wie gesagt, ich glaube einfach, die Mischung aus beiden passt einfach und deswegen glaube ich, wäre ich auch nicht so lange schon hier stehen in Bremen, wenn es mir nicht gefallen würde.
Und oftmals muss man ja erst weggehen, um zu erkennen, was man zu Hause alles hat. Und du hast jetzt im Sommer nochmal deinen Vertrag verlängert. Mit welchen Hintergründen, sag ich mal so, was hat dich dazu bewegt?
Ja, erstens auch die Stadt und auch der neue Trainer. Er hat einen ganz, ganz klaren Plan und will hier in Bremen auch es noch professioneller machen, uns noch weiterentwickeln. Und das hat mich einfach auch überzeugt, auch dieses familiäre Umfeld hier. das passt einfach auch zu mir, denke ich. Und wie gesagt, dass wir uns einfach auch als Mannschaft einfach weiterentwickeln wollen und uns auch in der Liga etablieren wollen. Und da möchte ich einfach auch Teil davon sein und ja, meine Erfahrung einfach auch mitbringen. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, einfach noch hier zu bleiben, weil ich mich auch sehr wohl fühle.
Du warst ja auch in Innsbruck sehr lange. Ist dir sowas auch wichtig, so diese Vereinszugehörigkeit, das dann auch wirklich zu leben, dann in diesem Verein zu sein?
Absolut. Also es war jetzt nie mein Ziel, hier so lange zu bleiben. Ich glaube, es muss einfach auch passen und auch ein bisschen Glück haben, dass das auch ja, für einen stimmig ist sozusagen. Und wie gesagt, für mich ist auch dieser Wohlfühlfaktor sehr wichtig, um halt auch Leistung zu bringen und auch zu wissen, ja, was kann man geben, was bekommt man. Und wie gesagt, auch in Innsbruck hatte ich eine sehr tolle Zeit und irgendwann hat aber dann dieses Ausland mich gejuckt sozusagen, weil doch in Deutschland es noch professioneller ist sozusagen und auch die Aufmerksamkeit mehr war als in Österreich, obwohl in Österreich jetzt mittlerweile auch immer besser wird und deswegen war für mich da der Schritt ins Ausland und für mich war es auch, wenn es funktioniert und passt, dann ist super, wenn nicht, dann hatte ich immer noch die Möglichkeit gehabt, wieder zurückzugehen nach Innsbruck und ja, so ist aber, bis jetzt eigentlich sehr gut funktioniert hat, ja, ist es eigentlich so gelaufen.
Wie würdest du das fußballerisch so bewerten? Du hast schon gesagt, in Deutschland vielleicht nochmal ein bisschen professioneller als in Österreich, vielleicht auch eine andere Qualität. War es schwer, da am Anfang reinzukommen oder wie schnell konntest du dich da adaptieren?
Ja, man hat schon ein bisschen gebraucht, um auch, es war ein bisschen schneller, auch körperbetonter und da hat man schon ein bisschen gebraucht, aber man hat gemerkt, ja, man kann mithalten und kann sich auch stetig verbessern und das war dann schon auch ein cooler Prozess halt zu sehen, ja, wie man Step by Step einfach auch ja, besser werden kann.
Wie intensiv verfolgst du den Fußball in Österreich?
Also schon, ab und zu gucke ich auch ein Spiel, wenn es die Zeit halt ermöglicht, da es jetzt auch ein, zwei Spiele auch immer übertragen werden und doch auch meine Nationalteam-Kolleginnen ja, dort auch spielen oder jetzt auch eine ehemalige Spielerin, die bei uns bei Werder war, jetzt auch wieder in Österreich spielt, da guckt man schon eigentlich oder bei der Nationalmannschaft tauscht man sich ja doch dann auch aus, wie habt ihr gespielt oder wie ist das Match halt gelaufen, die Ergebnisse sieht man ja auch meistens und auf den Social Media Kanälen kann man das auch verfolgen und da ist schon das Interesse eigentlich da.
Wie ist das bei dir, Danny? Verfolgst du Frauenfußball in anderen Ländern auch so intensiv wie in Deutschland, also England oder so auch?
So intensiv wäre sicherlich gelogen, das muss ich ehrlich zugeben, aber natürlich zugegeben, es ist eher immer so persönlich, also ich kenne Lisa Schmitz sehr gut, dass man dann natürlich immer, aber es ist dann eher so, dass man punktuell so sich die Vereine anschaut, also wie hat Lisa jetzt gespielt, klar verfolgst du Frankreich, natürlich England schon, das muss ich sagen, schon mit am intensivsten, einfach weil ich es faszinierend finde, habe ich ja schon mehrfach hier gesagt, was da gemacht wird, nicht nur auf dem Rasen, sondern abseits des Rasens, wie der Frauenfußball da vorangebracht wird. Ja, dann ist es tatsächlich wirklich so, wenn dann eine Julia Simic mal bei Mailand war, guckst du mal, oder wenn eine Turit Knag nochmal bei Atletico war, eine Cyrno Gorcevic, die bei Barca ist, also das verfolgt man, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die ganzen Ligen so intensiv verfolge und da ist Ahnung, wer steht vorne und wer nicht. Da bin ich eher dann in Deutschland sehr zu Hause, mittlerweile jetzt von Bundesliga bis Kreisliga.
Ja, mir ist das irgendwie aufgefallen, dadurch, dass The Zone irgendwie in letzter Zeit sehr viel Frauenfußball postet, kriegt man momentan echt auch, finde ich, mehr mit, so auch international. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also The Zone macht da gerade echt viel.
Ja, international vor allem auch, ne? Also nicht nur durch Champions League, was du viel verfolgen kannst, klar, aber auch internationale Ligen hatten wir letztes Jahr auch schon, auf jeden Fall, ja. Und mein Gott, wir wiederholen uns. Thema Sichtbarkeit ist immer noch eins im Thema Frauenfußball. Kann man nicht oft genug erwähnen, ja. Lass uns nochmal auf jeden Fall wieder nochmal zurückkommen, national, Kathi, weil du sagst, du hast verlängert und wirst sicherlich auch eine Perspektive gesehen haben. Jetzt sind wir wieder in der Situation, in der ihr schon mal wart, in Bremen, Aufstieg, dann dieses wichtige erste Jahr, Klassenerhalt geschafft. So, und dann ist natürlich immer dieser nächste Schritt, der kommen muss, versuchen, sich in dieser Liga zu etablieren. Das versucht jede Mannschaft. Das wird, da brauchen wir nicht drum herum reden, natürlich auch in diesem Jahr kein Selbstläufer. Was macht dich denn so optimistisch, dass Bremen es in dieser Spielzeit schafft, in der Klasse zu bleiben?
Ja, wie eben vorhin schon gesagt, dass der Trainer einen klaren Plan hat, dass er junge Spielerinnen entwickeln will, aber auch uns erfahrene Spieler und die Mannschaft einfach auch besser machen möchte. Und da wir jetzt, finde ich, einfach auch in den Prozess stecken sozusagen und es natürlich auch nicht von heute auf morgen geht, aber man schon ja auch sieht, dass wir jetzt auch, wir haben öfter Training, die Intensität ist auch höher und wollen einfach noch einen kleinen Schrauben drehen, um einfach noch stabiler einfach auch zu werden und einfach konstanter unsere Leistungen zu bringen, wenn man sieht, dass es immer halt auf und ab geht und da einfach versuchen, die konstant reinzubringen, aber auch nicht die Ruhe zu verlieren sozusagen, auch nach den ersten Spielen ja trotzdem bei sich zu bleiben und an die Mentalität und an die Fähigkeiten der Mannschaft zu glauben und ja auch im Training täglich hart weiterarbeiten und dann einfach ja versuchen, wie gesagt, die Konstanz reinzubringen, um da dann auch die Ergebnisse zu bringen. Ja, klar, am Ende ist es dann immer nur das Ergebnis, was schwarz auf weiß auch dasteht. Und, aber auch da müssen wir halt gucken, dass wir unsere Leistungen einfach ja, auf den Platz bringen und wie gesagt, mit unserer Leidenschaft und Tugenden ja, uns peu à peu einfach verbessern.
Auftaktprogramm hast du angesprochen, Bayern und Wolfsburg. Es gibt sicherlich dankbare erste zwei Gegner. Aber jetzt schauen wir mal auf den November mit Beginn Sonntag zu Hause Sand. Auswärts Freiburg, zu Hause Köln. Das sind also drei Gegner, die alle um euch so herumschwirren. Wie wichtig wird dieser November für Werder Bremen?
Ja, absolut. Also sehr wichtig. Also ich glaube, alles sehr, sehr spannende Duelle. Auch, glaube ich, auch wieder wird auch sehr umkämpft werden. Auch, glaube ich, viele Zweikämpfe. Und da gilt es eben, ja, so wenig Fehler wie möglich zu machen und auch sehr mutig aufzutreten. Und ja, uns von Spiel zu Spiel eigentlich auch zu verbessern und da einfach das Bestmögliche rauszuholen. Und wie gesagt, Woche für Woche, ja, hast du jetzt ja gesagt, es ist jetzt nicht Bayern oder Wolfsburg, aber trotzdem auch sehr gute Mannschaften, da wo wir dann auch Top-Leistungen einfach liefern müssen, um zu punkten.
Aber ist es dann nicht sogar fast ein Vorteil, wenn diese Mannschaften jetzt erst kommen? Ich meine, das ist natürlich für einen Saisonstart jetzt nicht unbedingt schön, wenn du dann diese schweren Gegner schon hast, wo du vielleicht auch mal höher verlierst. Aber wenn du da die Prozesse entwickeln kannst, um jetzt halt bei den Spielen, sag ich mal, die ja punktemäßig für euch viel wichtiger sind, vielleicht schon mehr in diesen Prozessen drin zu sein, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, oder?
Nee, absolut. Also, wie gesagt, man kann ja auch, ja, gegen die Top-Mannschaften werden noch schneller einfach diese Fehler aufgezeigt und daraus kannst du dann auch lernen und musst aber auch gut damit umgehen und, wie gesagt, das auch gut einordnen. Und, wie gesagt, das auch, ich sehe das als Prozess und, ja, klar ist dann auch, dass wir in diesen Spielen auch unsere Chancen nützen müssen, weil du auch nicht viele Chancen bekommst. Und da, ja, wie du gesagt hast, ist es schon, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, dass solche Spiele jetzt kommen.
Ich stelle mir das auch unfassbar schwierig vor mit den Prozessen. Also man braucht halt so ein bisschen Zeit. Im Endeffekt sind 22 Spiele, die Saison ist halt auch immer nicht so lang. Also es muss dann halt auch, man hat jetzt auch nicht eine Halbserie Zeit, bis die Prozesse greifen. Also man hat dann ja schon ein bisschen Druck auch, oder?
Nee, absolut. Also natürlich hilft uns auch jedes Spiel, aber auch in der Vorbereitung schon viele Spiele, wo du auch immer wieder was mitnehmen kannst. Und wenn es dann für Woche nicht mehr große Baustellen sind, sondern eher kleine, dann sieht man ja da auch den Fortschritt sozusagen. Wie du sagst, man hat jetzt nicht ewig Zeit, aber die Zeit, was wir jetzt auch schon hatten, konnten wir auch schon ja, vieles uns sozusagen verbessern und trotzdem auch halt immer positiv bleiben.
Das heißt, wie viele Punkte holt ihr in den nächsten drei Spielen?
Ich hoffe, so viel wie möglich.
Okay. wir haben ja noch eine zweite kleine Fragerunde. Sollen wir die jetzt schon machen, Danny?
Wir sind so. Die können wir auch eigentlich, wir sind ja so gut wie durch, eigentlich auch zum genau. Abschluss jetzt machen. Auf ja. Ein Thema würde ich kurz vorher noch zu sprechen kommen. Ich nehme die Zeit, nehmen wir uns noch schnell. Katja, du hast, ich habe ein Video gesehen auf YouTube vor 4 Jahren im Werder Kreuzverhör auf die Frage, was das schönste Stadion war, in dem du je gespielt hast. Hast du damals gesagt, Regensburg, fandst du total fantastisch, volles Stadion gegen Deutschland. Das war 4 Jahre. Würdest du die Antwort erst heute auch noch so geben? Hat sich da was geändert? Oder ist das immer noch weit vorne?
Also ich glaube schon, dass es ja schon von der Kulisse her, glaube ich halt, hat mich das so beeindruckt und so. Und deswegen, glaube ich, würde ich jetzt auf die Schnelle schon ja noch sagen und so. Aber ja, da jetzt auch die Euro-Auslosung war sozusagen, glaube ich, fiebert man dann jetzt schon darauf hin, dass das Eröffnungsspiel gegen England dann im Old Trafford stattfindet. Und ich glaube, dass das dann schon ein absolutes Highlight werden wird.
Wir verstehen uns, du weißt ganz genau, worauf ich hinaus wollte, nämlich genau das, das wollen wir noch schnell thematisieren, die Euro, die im nächsten Jahr ansteht und dann natürlich, ich meine, mein Gott, da muss einem noch das Herz aufgehen, wenn man weiß, man hat das Eröffnungsspiel in England im Alt-Ehrwürdigen Old Trafford. Also da ist, also ich war leider noch nicht, ich war einmal, habe eine Stadiontour da gemacht, aber das muss doch, da muss einem doch jetzt schon, wie ich sagte, das Herz aufgehen, oder?
Ja, mega. Also ich habe die Auslosung live geguckt und ich bin zu Hause einfach ausgerastet. Das war ja mega cool einfach und auch eine große Ehre. Auch im Chat ist es abgegangen. Jeder freut sich einfach und ich glaube, das wird für jeden Einzelnen was ganz Besonderes. Und ja, einfach auch dieser Gedanke jetzt noch, also weiter dran zu arbeiten und immer besser werden zu wollen. Und ja, ich glaube, das ist dann schon was ganz Besonderes für jeden Einzelnen.
Und wenn man gesehen hat, ich war England gegen Deutschland in Wembley vor über 70.000. Und wenn man dann weiß, das ist ein Euro-Auftaktspiel, was in England gerade passiert, ich denke, das Old Trafford wird voll. Und wer weiß, Österreich, vielleicht sogar die Überraschung bei der letzten Euro gewesen. Auf das Aus gehen wir jetzt nicht weiter ein, aber auch mit groß begeisternd gespielt sicherlich. Wer weiß, was dann auch da im nächsten Sommer möglich ist. So, erstmal bis dahin ist noch Zukunftsmusik. Erstmal konzentrieren wir uns auf Werder Bremen. Alles Gute dafür weiterhin. Aber jetzt alles Gute weiterhin auch bei den nächsten Fragen von Markus.
Genau, ich habe nochmal 6 schnelle Fragen, einfach ganz spontan antworten. Über welches Thema könntest du einen 30-minütigen Vortrag halten ohne Vorbereitung?
Fußball.
Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Käse.
Welches Instrument würdest du gern spielen können?
Trompete.
Wie alt wärst du gern für immer?
28.
Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
Die Schuhe.
Und in welchem Jahrzehnt würdest du gern mal leben?
In den 90ern.
Ja gut, aber die hast du ja auch ganz gut mitbekommen, oder?
Ja.
Das kannst du auch sagen. Du hättest sie gerne bewusster.
Ja, bewusster mitbekommen.
Ja, okay.
Aber eigentlich wollte ich die 80er sagen.
Ja. Und warum die 80er?
Ja, weißt du, die Musik mag ich und auch
ja.
Diesen Lifestyle, einfach auch die, wie gesagt, diese Musik, einfach ja, deswegen.
Sehr gut, also viel besser kann man es nicht abschließen. Ich finde auch, die 80er war mit das beste Musikjahrzehnt und mit einer 80er-Party kriegst du mich immer. Von daher, ja, aber gut, ich kann es ja auch kurz sagen, ich bin ein Kind der 80er.
Wunderbar. Dann, Kathi, vielen lieben Dank. Das hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg in den nächsten Wochen.
Danke.
Ich glaube wirklich, Bremen ist eine Mannschaft, die der Liga gut tut.
Danke. Ja, danke euch fürs Gespräch auch.